Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Manuel, mach doch mal Pause. Das Jahr geht zu Ende, du arbeitest doch eigentlich schon gar nicht mehr richtig, oder? Komm auf den Kaffee rüber.
Ja doch, ich arbeite noch, aber ich komme gerne mal auf den Kaffee rüber.
Okay, hast du die Weihnachtsfeier gestern gut abgeschlossen, hinter dir gelassen?
Ja, war wirklich ein schöne Veranstaltung, schönes Event, hat Spaß gemacht mit den ganzen Kollegen, zusammen was zu machen.
Ja, war ganz nett, ne? Irgendwie geht der Jahresausklang damit jetzt aktiv los, habe ich das Gefühl. Irgendwie die Ersten sind schon im Urlaub, die Betriebsferien stehen bald an. Die meiste Arbeit haben wir im Augenblick damit, noch die Verträge fertig zu machen für nächstes Jahr, alles anzuschieben, die losen Enden zu verbinden, alles einzupacken, Jahresabschluss vorzubereiten. Könnte man mal ein bisschen Revue passieren lassen, was letztes Jahr passiert ist jetzt, ne? Also ich weiß nicht, wie sich das für dich angefühlt hat, aber für mich war das ein ziemlich turbulentes, actionreiches Jahr. Wir haben unglaublich viel gleichzeitig gemacht, haben hier in Strukturen rumgeschraubt im Unternehmen, haben uns noch viel mit unserem Geschäftsbereich Ausbau beschäftigt, im Maschinenbau After Sales. Gleichzeitig sind natürlich alle üblichen Projekte auch so weitergegangen und wollen gemanagt werden und wir sind von einer kleinen Rezession getroffen worden.
Ja, klein ist immer so eine Definitionssache, ja. Aber es hat schon dazu beigetragen, dass immer die Akquise von Neuaufträgen und Neukunden schon etwas anstrengender war als vielleicht die Jahre davor.
Ja, deutlich. Also leider tracken wir das nicht, aber ich kann jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, also ich glaube 2 bis 3 Mal so viel Aufwand für Akquisetätigkeiten, um ungefähr auf das Gleiche zu kommen, was wir bis dato hatten. Das ist schon, ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Aber da geht schon eine Menge Arbeitszeit rein, das ist so, ja. Haben wir so nicht gedacht, als wir den Kickoff gemacht haben 2024? Also wir machen ja immer am Jahresanfang, für dich steht's noch aus, jetzt hast du es noch nicht mitgemacht. Aber im Januar gibt's immer einen Team-Kickoff bei uns, wo wir alle mal zusammenholen und die Strategie besprechen, anpassen, Feedback von den Mitarbeitern holen, Dinge zusammen erarbeiten. Genau, da hatten wir zwar auf dem Schirm einiges von dem, was wir tun wollen, aber nicht, dass es uns so hart trifft mit der Rezession. Die ersten 3 Monate waren nur so normales Business, muss ich sagen. Und dann fingen die Dinge an, anders zu werden, als du dazu gekommen bist im März.
Oh, das hängt vielleicht nicht unbedingt miteinander zusammen, das ist einfach nur ein Zufall, hoffe ich jedenfalls.
Naja, war ja auch so ein bisschen der Startschuss für, wir bauen jetzt hier diesen Geschäftsbereich Maschinenbau-Service weiter aus.
Genau, ich bin ja im März gestartet und dann ging es eigentlich richtig los, auch mit dem Thema hier für Smart Square, nochmal diesen Geschäftsbereich weiter auszubauen. Eine spannende Zeit, also ich muss sagen, für mich ja ein Perspektivwechsel, ich komme ja aus dem klassischen Maschinenbau, als Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens, war da auch verantwortlich für das Thema Service. Es ist jetzt einfach so ein Perspektivwechsel, ne? Also ich bin nicht mehr der Servicegeber, sondern ich bin in der Rolle von einem Unternehmen, die gute Lösungen und Ideen haben, wie man den Service für den Maschinenbau neu strukturieren kann.
Ja, wir haben ja vorher schon viel drüber gesprochen, was die Rolle dann hier ausmacht, was so unsere Erwartungshaltungen sind, was wir ausprobieren wollen ja auch zusammen. Das hat ja auch viel Experimentalcharakter, was wir hier machen. Und Entwicklungscharakter. Aber was waren denn so deine ersten Eindrücke, als du hier reingekommen bist in so eine reine Softwarebude?
Reine Softwarebude ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Also der erste Unterschied, den ich festgestellt habe, hier bei Smart Square sind wir wirklich papierlos. Daran musste ich mich erstmal ein bisschen gewöhnen. Ich war noch immer derjenige, der vielleicht doch mal noch einen Block dabei hatte und einen Stift zum Aufschreiben. Mhm. Aber auch da funktioniert die Anpassung schon ziemlich gut. Ich habe schon eigentlich gar keinen Kugelschreiber mehr auf dem Schreibtisch. Und die Suche, wenn ich einen brauche, suche ich inzwischen mal einen. Und es läuft schon alles sehr, sehr elektronisch. Das finde ich schon mal hervorragend. Das macht die Arbeit schneller, einfacher und auch eben auch ein bisschen anders. Das war schon so der allererste Eindruck, den ich hatte. Okay, das ist doch ein bisschen anders. Natürlich ist es so, der Perspektivwechsel ist da. Man ist in einer anderen Rolle. Ja, und die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird in den Teams mit den Kunden zusammen, unterscheidet sich doch schon so ein bisschen vom Maschinenbau. Das muss man schon sagen. Also so Rollen wie zum Beispiel der Tech-Lead, den es hier gibt, der verantwortlich ist für das Projekt, für das Team und auch in der Kommunikation mit dem Kunden, ist doch anders als der klassische Projektleiter aus dem Maschinenbau. Das ist schon ganz interessant zu sehen. Ja, und die Kollegen sind alle super nett, toll und muss ich echt sagen, auch fachlich sehr beeindruckend. Also ich bin immer wieder beeindruckt von der fachlichen Qualität, von der Auffassungsgabe, wie schnell die Leute sind. Das ist schon spitze hier.
Ja, das wird trainiert. Alleine dadurch, dass du regelmäßig unterschiedliche Projekte hast, andere Kunden hast, dich immer wieder darauf einstellen musst. Also es ist Grundvoraussetzung, dass man damit klarkommt und im Laufe der Zeit übt es halt auch. Ne? Ja. Für uns war das sehr hilfreich, dass du diese andere Perspektive auch mit reingebracht hast, weil wir, also für uns ist es halt normal, ne? Das fühlt sich halt richtig an, den Lead-Developer so aufgestellt zu haben, wie wir ihn haben und ihn ja ist etwas anders zu sehen als so einen klassischen Projektmanager, wie man das irgendwann mal gelernt hat in der GPM-Ausbildung oder so. Aber wir haben ja auch immer mal wieder leichte Friktionen, wenn wir in die Projekte reingehen, weil es eben nicht sofort so verstanden wird, was wir da tun. Und da haben wir auch es durchaus jetzt hier gebrauchen können, dass du uns das mal reflektiert hast, um damit halt auch anders umzugehen, allein in der Kommunikation und dann vielleicht bessere Wege zu finden, damit umzugehen. War sehr hilfreich, genau. Ja, du hast dann angefangen, mich über Messen mitzuschleifen, über das Jahr.
Ja gut, als Maschinenbauer ist man es ja doch gewohnt, die eine oder andere Messe zu besuchen.
Also jetzt nicht so remote, ne? So einfach nur oder Hybrid oder so, sondern du hast echt gesagt, komm hier, komm ins Auto, lass uns da hinfahren.
Genau, wir haben mehrere Messen besucht, also unter anderem, glaube ich, gleich am Anfang die Logimat in Stuttgart, eine ganz spannende Messe, die sehr gut besucht war, die von den Ausstellern auch, glaube ich, sehr gelobt wurde. Und da haben wir schon ja viele interessante Gespräche und interessante Sachen gesehen und auch einige Kontakte knüpfen können. Das muss man schon sagen, auf den Messen. Ob es jetzt die Logimat war, wir waren in Hannover auf der Hannover Messe. Ich war noch auf der Maintenance, eine Fachmesse genau für den Bereich Service und Instandhaltung. Auch ganz, ganz spannendes Thema und auch eine spannende Messe in Dortmund. Und jetzt mal zum Ende des Jahres hin die Euroblech für die metallverarbeitende Industrie. Auch eine internationale Messe. Da hat man schon ein bisschen gemerkt, was Rezession ausmacht. Dass die Stimmung vielleicht da nicht euphorisch war, eher gedämpft. Aber auch da waren es zahlreich gute Gespräche, Kontakte, die wir da knüpfen konnten. Und das ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man so einen Geschäftsbereich aufbaut, auch auf die Messen seiner Kunden geht. Einmal, um zu verstehen, wie läuft das Geschäft dort? Wie sind dort auch vielleicht Serviceangebote, die da ganz offensiv beworben werden? Und das war auch ganz interessant zu sehen bei bestimmten Unternehmen, zum Beispiel auf der Logimat, dass dort der Service weiter in den Fokus rückt. Auch in den Exponaten, in den Themen, die bespielt werden. Das ist eigentlich ganz spannend. Da geht es also nicht nur um die nächste Laserleistung, sondern es geht eben auch viel um andere Dinge.
Ja, zumindest bei den Vorreitern. Ne? Ich fand auch sehr deutlich zu sehen den Bruch. Es gibt dann doch einige, die mehr noch so ihre klassischen Produkte in den Vordergrund stellen. Und wir sind dann ja auch umgegangen und haben gefragt, teilweise, wo man es nicht so recht sah, wie sieht euer Serviceangebot aus? Bei manchen kommen dann digitale Leistungen oder extra Service-Pakete, was auch immer, eher so im Nebensatz vor. Du merkst so richtig, das wird nicht offensiv vertrieben. Das fand ich immer erstaunlich, wenn man schon sowas hat. Aber bei einigen war ja auch die klassische smoothe Vertriebler-Antwort, bei uns geht nichts kaputt.
Ja, also das brauchen wir ja keinen Service. Brauchen wir nicht so wirklich Service. Also die Maschinen funktionieren so gut, ja. Sind so standfest. Ja.
Ja, und der Kollege im Hintergrund räuspert sich, wenn er das hört. Genau. Ja, das waren sehr spannende Einblicke. Hat uns auch im Networking weitergebracht, finde ich. Das ist nochmal ein Learning von mir gewesen, jetzt auch in diesem Jahr. Klar, ich bin immer viel unterwegs hier in diesen Netzwerkveranstaltungen, Konferenzen und so, wenn das in der Nähe ist. Aber auf solchen Messen unterhält man sich doch nochmal anders. Also man bekommt einen anderen Zugang zu den Menschen, die da sind, auch zu denen, die man schon kennt. Man geht nochmal tiefer rein und das hat uns durchaus einige wichtige Einblicke gebracht. Und dann indirekt sogar vertrieblich weitergebracht, auch an der einen oder anderen Stelle. Das war ganz spannend. Ja. Allerdings ist es auch so, dass ich dich schon auch gebraucht habe für den Anfang, um den Zugang zu kriegen. Ne? Also so dein von einem Maschinenbauer zum anderen Gesprächsaufnahme, die funktioniert dann doch anders, als wenn ich mich da als Softwareentwickler vorstelle. Und
ja, genau. Also das steckt ja in mir drin, obwohl ich ja eigentlich gelernter Informatiker bin. Ja. Die Leidenschaft für Technik und Maschinen, die ist irgendwie da. Und ich finde immer faszinierend, wenn ich so auf so einer Verpackungsmaschine zum Beispiel sehe, wie das alles so ineinander greift oder auch in größeren Anlagen. Das ist, finde ich, immer sehr faszinierend. Aber wir haben ja nicht nur Messen besucht, wir haben ja auch ganz viele andere Dinge gemacht. Du hattest ja eben schon gesagt, Netzwerkarbeit. Wir haben uns in unterschiedlichen Netzwerken engagiert, ob es natürlich OWL Maschinenbau ist oder auch die Open Industry Community hier in der Region. Da haben wir einige Veranstaltungen mitgemacht. Wir haben auch welche ausgerichtet.
Das Sommerfest war klasse hier.
Genau, wir haben ein tolles Sommerfest gehabt. Wir haben einige Webinare gehalten an unterschiedlichsten Stellen, ob es ja beim OIC war oder OWL Maschinenbau oder bei Verlagen, bei Veranstaltungen, viel Aufmerksamkeit gebracht.
Besonders viel Feedback haben wir bekommen zu deinem, wir nennen es jetzt hier inzwischen intern das ZDF-Webinar, Zahlen, Daten, Fakten.
Zahlen, Daten, Fakten, das hat nichts mit dem ZDF zu tun. Ey.
Genau, ja, nicht, dass wir hier irgendwie geblacklistet werden. Ja. Ja, wollen wir jetzt hier nicht wiederkauen. Wir verlinken es einfach mal in den Shownotes. Alle herzlich eingeladen, sich das auch nochmal anzuschauen, was wir an Handouts haben. Das war auf jeden Fall sehr gut eingeschlagen. Ich glaube auch, weil, das haben wir ja auch so aufgenommen, im Laufe dieses Jahres, die Stimmung ist ja schlecht, muss man einfach so sagen, auch im Maschinenbau. Also eigentlich ist ja der Maschinenbau der alle zwei Tage in der Tagesschau erwähnt wird als, ne, die Kernbranche in Deutschland, der jahrzehntelange Treiber von Wohlstand und Wachstum, der jetzt am Kränkeln ist, und zwar erheblich am Kränkeln ist. Jetzt die letzten Zahlen, korrigiere mich, ich glaube -8% dieses Jahr, hat der VDMA gesagt, hatten wir ja im Maschinenbau. Die Prognose für nächstes Jahr ist auch noch nicht auf Wachstum, sondern auf Rückgang, auf -2, glaube ich, war jetzt der letzte Stand eingestellt. Genau, aber trotzdem haben wir halt, oder vielleicht gerade deswegen, merken wir ja, dass auf so etwas wie Kennzahlen geschaut wird und die Frage, wo kann ich mehr Marge rausholen, wo sind vielleicht Umsatzreserven, und das hast du in dem Webinar halt super rausgearbeitet.
Ja, ne? Genau, also der Umsatz aus dem Servicegeschäft, was jetzt nicht nur Ersatzteile betrifft, sondern auch eben Dienstleistungen, ist eben sehr stabil und wächst auch in Krisensituationen. Das konnten wir in diesem Webinar ganz gut zeigen an so einem Service-Champion aus Frankreich. Klassischer Maschinenbau hat nichts mit irgendwie diesen servicelastigen Geschäftsmodellen von Aufzugsherstellern zu tun, aber es ist wirklich Maschinenbau. Die zeigen eben, dass in den schwierigen Jahren, wo auch Umsatz zurückgeht, der Serviceumsatz aber auch steigen kann. Und es ist natürlich schon auch eine sichere Rücklage, ne? Ich nenne das immer die stille Reserve des Unternehmens. Da muss man sich überlegen, ist mein Unternehmen schon so weit, dass ich da gute Zahlen habe, oder muss ich es weiter ausbauen? Und das ist eigentlich das Ziel für viele Unternehmen inzwischen, dass sie merken, okay, da ist noch ein Wachstumsbereich.
Wie ist es dir so gegangen mit dem LinkedIn-Marketing? Da haben wir dich ja, ich weiß gar nicht, ob wir davor so klar drüber gesprochen haben, was du hier erwartet, dass du alle Nasen lang fotografiert wirst und...
Also das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, also LinkedIn ist ein ganz spannender Kanal. Da gibt es Dinge, die sehr gut funktionieren, Dinge, die nicht so gut funktionieren. Da haben wir auch die Erfahrung sammeln dürfen. Was gut geht, sind im Prinzip auch wirklich wertstiftende Beiträge. Ne? Also nicht nur, also nicht die einfachen Werbebotschaften, sondern eben auch ein bisschen Mehrwert den Lesern oder Followern, wie es so schön heißt, auch zu bieten. Wir haben ja so eine Kategorie bei Smart Square, Smart erklärt, wo eigentlich technische Themen einfach mal ganz kurz aufbereitet werden und erklärt werden. Das sind zum Beispiel Dinge, die sehr, sehr gut laufen.
Ja, also ich bin froh, dass wir die Zeit auch, also deine Zeit auch investiert haben, diese wertstiftenden Beiträge in die Content-Schnipsel tatsächlich. Also das Feedback darauf ist sehr positiv, was man bekommt. Die Kontakte, die sich dadurch weiterentwickeln, sind tatsächlich Gold wert in jeder Hinsicht. Das kann ich schon mal sagen. Das wird auf jeden Fall 2025, werden wir das weitermachen. Und ja, wir haben ja auch so ein paar Modifikationen jetzt geplant, ne? Kommen wir vielleicht gleich im Ausblick nochmal zu. Das haben wir aber auch auf einen neuen Level gebracht für uns hier, wo wir eigentlich eher so ein bisschen skeptisch drauf geschaut haben am Anfang.
Ja, das sind schon interessante Möglichkeiten, die es dort gibt. Man muss sich immer ein bisschen was Neues einfallen lassen. Man muss vielleicht auch mal die heile Welt, LinkedIn-Welt ein bisschen in der Realität aussetzen, es funktioniert nicht alles im Berufsleben und im Geschäftsleben. Ja, und da muss man einfach mal ein bisschen gucken, was da so geht.
Highlight dieses Jahr war für mich, also neben vielen anderen Dingen natürlich, aber ein besonderes Highlight, weil es auch einfach das erste Mal war, dass ich das so gemacht habe, dass wir Aussteller gewesen sind auf der Fachmesse Maschinenbau in Bad Salzuflen, auf der FMB. So einen Stand aufgebaut, unseren Service Buddy, also das fertige Softwareprodukt für den Maschinenbau-Service dort gezeigt haben. Nach langer Vorbereitungszeit. Und auch dank deiner tatkräftigen Unterstützung, weil du hast ja die Erfahrung gehabt aus dem Messebau. Ihr seid ja regelmäßig unterwegs gewesen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob du ein bisschen enttäuscht warst, dass das bei uns alles einfacher ist, weil wir keine komplette Maschine mitnehmen und mit LKWs anreisen müssen, sondern einfach nur so Monitore und ein bisschen Deko und so. Aber für uns war das jetzt echt auch Gold wert, dass du deine logistische Kenntnis damit eingebracht hast und was es so für die Vorbereitung braucht, damit da alle auch ja hilfreich mit potenziellen Kunden reden können. Ne? Da gehört ja einiges dazu an Kommunikationsstrategie, Vorbereitung, Use Cases, die wir gezeigt haben, Daten vorbereitet und so weiter und so fort.
Naja, der Unterschied, ich sag mal, also die Komplexität der Planung reduziert sich natürlich ohne Maschine deutlich. Das muss man schon so sagen. Auf der anderen Seite schafft es eine andere Komplexität. Man muss sich genau überlegen, wie will ich das präsentieren. Ja, das hast du ja gerade so angedeutet. Ne? Das ist schon was anderes. Wenn du so eine Maschine auf dem Stand hast, die läuft, da bewegt sich was, da bleiben automatisch Leute stehen, schauen interessiert zu. Hat man nun ein Softwareprodukt, ist das Einzige, was man so zeigen kann, ein klassischer Monitor, was ja nicht sehr viel Interesse weckt, wenn man ehrlich ist.
Ja, genau, das haben wir deutlich gesehen. Also da kannst du drauf zeigen, was du möchtest, da laufen erstmal alle vorbei. Monitor ist langweilig, ne?
Ja, und da war es ganz spannend, dass wir uns also da überlegt haben, genau die Use Cases aus dem Service ja erlebbar zu machen und dass die Besucher, die da uns auf dem Stand waren, das wirklich auch ausprobieren konnten, hands-on. Und das war sehr erfolgreich, weil es eben ja die Leute zur Interaktion aufgefordert hat und damit auch das Produkt schnell erleben konnten und wie einfach es geht, wie simpel, schnell die Kommunikation zum Beispiel im Service funktionieren kann. Ja, das kriegt man über so einen Monitor, wenn man davor steht und irgendwas zeigt, eigentlich nicht erklärt. Das muss man ausprobieren. Und das haben wir wirklich gut hingekriegt.
Ja, es hat gut funktioniert, ne? Fand ich auch. Leider spürte man ja auch so bei den Messebesuchern die aktuell schlechte Lage und die Stimmung. Ne? Also einerseits ist die Besucherzahl nicht ganz so angewachsen, wie sich das auch die Messe erhofft hatte. Das haben wir halt auch deutlich gemerkt. Das war, hätte so voller sein können, ne? Schon so gewesen. Und diejenigen, die dort unterwegs gewesen sind, die haben natürlich auch das ein oder andere Tränchen weggedrückt. So. Aber gut, mache ich auch, wenn jemand versucht, mir was zu verkaufen. Ne? Verstehe ich schon. So, okay, nichtsdestotrotz, klasse, wir haben ja echte Leads mitgenommen, haben auch noch Follow-up-Kontakte gehabt und tatsächlich konkrete Angebote unterbreiten dürfen hinterher. Also insofern, echtes Highlight für mich 2024.
Das sehe ich auch so, ja.
Und natürlich, ne, für die Kolleginnen und Kollegen vom OWL Maschinenbau e.V., ihr hört ja unsere Podcast-Folgen auch immer eifrig mit, habe ich gehört. Es war toll, euch als Nachbarn zu haben auf der Messe. Grüße gehen raus. Das ist eben auch dieser Networking-Aspekt gewesen da, ne? Das ist so mit den Bekannten auch. Das ist so das regionale Come-Together. Also mit der einen Bekannten nach dem anderen getroffen. Teilweise war es echt gut, dass wir zu viert auf der Messe unterwegs gewesen sind, damit alle genug Zeit hatten, ihre Privatgespräche zu führen.
Was mich besonders gefreut hat, also neben, dass die Kunden und Besucher unser Produkt wirklich erleben konnten, war das große Interesse an Kim. Kim, unserer virtuellen Servicetechnikerin, die auf KI-Basis im Service unterstützen kann und den Endkunden unterstützen kann. Und das hat mich eigentlich ziemlich gefreut, dass da wirklich reges Interesse war, wie das funktioniert, wie man es adaptieren kann. Und da sehen auch Interessenten sofort einen Mehrwert drin. Gerade diese trivialen Serviceanfragen abarbeiten zu können. Wir hatten so ein schönes Beispiel auf der Messe, ne? Das Hydrauliköl einer Hochdruckpumpe, wo muss ich das wechseln, wann muss ich das wechseln und welches Öl muss ich nehmen? Das waren so die Fragen, die dort gestellt werden. Das sind immer so klassische Trivialanfragen an Service, die kann man sich einfach sparen.
Wo dann auf der servicegebenden Seite die intuitive Reaktion ist zu sagen, ja, warum liest du denn nicht das blöde Handbuch?
Ja, weil keiner weiß, wo das blöde Handbuch liegt.
Ne, genau, und sich da nicht durchblättern will und so weiter und so fort, ja.
Ja, also das waren so Anwendungsfälle, ja, die da kamen und Kim bietet da eine Möglichkeit. Das hat mich gefreut, weil das eben auch hier aus dem Unternehmen entwickelt worden ist und wirklich gut funktioniert. Also das wird auch ein Trend werden im nächsten Jahr, da bin ich mir relativ sicher.
Ja, das glaube ich auch. Das kommt immer mehr. Es gibt viele Detailfragen zu besprechen. Wo laufen die Modelle? Wie groß, wie klein müssen die Modelle sein? Auf welcher Datenbasis setzen sie auf? Etc. pp. Ich finde das etwas überraschend, dass es so lange braucht, um zu greifen, um wirklich das in die Anwendung zu kommen. Weil seit wann läuft dieser ChatGPT-Hype?
Ich verliere 22, ne?
Zwei Jahre, dann ja. Also jetzt bald drei. Ist eigentlich schon wieder so ein bisschen abgeflaut. Bei uns im Alltag ist es angekommen als Tool, sowohl auf der Content-Creator-Seite als auch in der Softwareentwicklung. Also die Tools verändern sich auch massiv. Hat jetzt mit Maschinenbau nicht so sehr viel zu tun, aber mit der Softwareentwicklungswelt. Wir sehen tatsächlich, dass wir anfangen, die Arbeitsweisen umzustellen. Komplett neue Toolchains nicht, aber einzelne Bestandteile ändern sich wirklich sehr radikal. Dass es jetzt in diesem Bereich, wo das meiste Potenzial drin ist und wo ja schon viele Showcases gezeigt worden sind, sehr früh schon, dass das jetzt erst so relativ langsam durchsickert und umgesetzt wird und auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Pain aus der aktuellen Rezession braucht, um noch vorangetrieben zu werden. Das überrascht mich etwas. Aber ich glaube, wir werden 2025 da mehrere Projekte live bringen.
Also das ist so.
Der Chatbot ist ja auch nur der eine Aufschlag, den man da machen kann. Der nächste ist dann ja auch da haben wir viele interessante Anfragen. Solche Dinge werden dann in Zukunft auch mal umgesetzt werden. Zum Beispiel Ticket-Historien zusammenzufassen, eine Summary automatisch schreiben zu lassen, einen Vorschlag direkt zu generieren für eine Antwort auf eine Ticket oder eine Terminanfrage oder solche Dinge. Also ich glaube, da ist noch unglaublich viel Effizienz rauszuholen. Etwas überrascht hat mich tatsächlich 2024, ich weiß nicht, wie dir das geht, wie überrascht viele Maschinen- und Anlagenbauer von dieser Rezession erscheinen, die ja ehrlich gesagt auch schon mit Ankündigung gekommen ist. Also ich weiß nicht, wir haben es ja immer sehr viel mit digitalen Vorreitern zu tun hier, naturgemäß, weil das sind die, die uns beauftragen. Das ist ja auch gut und wir haben da Spaß dran und die fahren ja auch sehr gut damit. Aber naturgemäß sprechen wir dann natürlich auch mit vielen Unternehmen, die eher so auf der Weitermacher-Seite sind, die uns so reflektieren, ja, was soll denn der Kram? Warum soll ich jetzt hier irgendwie Software von euch einsetzen? Lief doch bisher immer. Und wir kommen auch ganz gut klar. Also da gibt's ja nicht viel zu tun. Wir machen erstmal so weiter. Und es sind die gleichen Leute, oder zumindest gibt es große Überschneidungen, die jetzt etwas in den Seilen hängen und überrascht scheinen, dass sich doch jetzt Strukturwandel irgendwie durchschlägt, dass die Branche sich wandeln muss, dass da Spuren hinterlässt und dass jetzt auf einmal die Aufträge einbrechen. Also ich bin überrascht, dass sie überrascht sind.
Du bist überrascht, dass sie überrascht sind. Ja, man hat natürlich einige gute Jahre gehabt und Entwicklungen machen können und ja, wachsen können. Aber ich glaube auch, dass, ich sag mal, die Krisen der letzten Jahre, wenn man jetzt nur an die Corona-Zeit denkt, an die Lieferkettenschwierigkeiten, die darauf folgten, dann mit 22 mit dem Beginn des Ukraine-Krieges, auch mit Inflation, ist ja auch schwierig gewesen für die Unternehmen, dass es oftmals einfach durch die Anzahl der Krisen den Blick auf die strategischen Themen etwas vernebelt hat. Und dass man eigentlich nicht wirklich Zeit dafür hatte oder Kapazitäten dafür hatte, sich ja mal mit den strategischen Fragen Weiterentwicklung des Unternehmens zu beschäftigen, sondern eher in diesen Krisenmodus gekommen ist, seine Lieferketten zu sichern, ne? Weil Aufträge waren da, ich musste liefern und ich hatte aber kein Material. Also allein, ich sag mal, die Chip-Krise, die es da gab, es gab keine Siemens-Steuerung mehr in ganz Europa zu kaufen. Das sind ja wirkliche Probleme, um dann Umsatz zu generieren, weil wenn ich die Maschinen nicht ausliefern kann, kann ich sie auch nicht fakturieren. Und das ist natürlich so eine Abfolge schon schwierig, dann, ich sag mal, sich strategisch um sein Unternehmen zu kümmern. Das ist vielen auch gelungen, aber es gibt eben, man hat eben nur begrenzte Kapazitäten. Ich glaube, auch jetzt ist es so, in der Rezession ist natürlich klar, ich habe Umsatzrückgänge, muss gucken, wie ich mein Unternehmen ja durch die Krise bringe, ich muss mich wieder etwas verschlanken, ich muss Kosten straffen. Dann geht es natürlich schon darum, ja, vielleicht auch das eine oder andere Innovationsprojekt zu schieben. Aber das kann ich eben auch nur eine Zeit lang machen. Das muss man ehrlich sagen, weil der Innovationsdruck ist da in der Branche. Und der kommt auch außerhalb von Europa ganz deutlich. Ich sehe das in meinem alten Bereich noch immer noch, wie da die asiatischen Unternehmen auf dem Vormarsch sind und ganz, ganz aktiv da unterwegs sind. Ja, ja.
Das haben wir auch auf der Messe gesehen, ne? Du hast mich immer wieder so auf die Konstellation hingewiesen, ja. Und auf die Produkte, die da an den Markt kommen und gedrückt werden. Den sieht man deutlich an, dass die schon durch eine andere Brille gedacht sind, dass die vernetzter sind, dass die mit anderen Services außenrum kommen auch, und ja. Der Innovationsdruck steigt, genau. Ja, das merken wir ja auch bei den Anfragen, die jetzt hier kommen und in den Gesprächen, die wir führen, ne. Es ist ja deutlich zu merken, dass da jetzt die Köpfe rauchen, wie man das so macht. Ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast, aber ich habe schon den Eindruck, dass, wir nennen das ja immer Customer Experience, also jetzt mal übersetzt auf den Maschinenbau, die Erfahrung, die jetzt die Anwender der Maschinen, die fertigenden Unternehmen mit den Maschinen und den Services der Maschinen- und Anlagenbauer haben, dass der immer mehr in den Vordergrund rückt als Unterscheidungsmerkmal zum Wettbewerb. Das ist deine Beobachtung, glaube ich, auch.
Ja, genau. Also ich glaube, neben allen technischen Entwicklungen und Fortschritten ist es eben auch so, dass das ein Bereich ist, der noch eigentlich unterentwickelt ist. Ne? Also eine VDMA-Studie sagt, dass Service nur von 42% der Unternehmen als Wettbewerbsvorteil gesehen wird. Und das ist eine Lücke. Und da stoßen jetzt einige schon rein und sagen, okay, Service ist ein guter Service, ist ein Unterscheidungsmerkmal zu meinem Wettbewerb, und da möchte ich mich positionieren, meinen Service ausbauen. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wenn man sich so einen klassischen Maschinenbauunternehmen anguckt, würde ich mal sagen, ist so ein Vertriebszyklus so 6 bis 24 Monate, je nach Branche. Das kann natürlich auch nochmal variieren, ein bisschen kürzer sein oder auch länger. Aber das ist eigentlich die Zeitspanne, in dem der Kunde mit dem Vertrieb in Kontakt steht. Dann kommt zu einem Projekt, es wird beauftragt, die Maschine wird irgendwann gebaut oder die Anlage wird gebaut über einen gewissen Zeitraum, und dann wird die installiert und dann läuft die. Und dann läuft die 5 bis 20 Jahre vielleicht. Und in der Zeit ist der Kontaktpunkt des Kunden mit dem Maschinenbauer immer der Service. Nicht mehr der Vertrieb, ja, vielleicht auch mal mit einer Neuanlage, Erweiterung, Upgrades oder sowas. Aber eigentlich ist der Kontaktpoint, der Touchpoint im Unternehmen, der Service. Und das haben viele erkannt, und man spricht ja mal von dieser Customer Lifetime Value. Der Begriff kommt so klassisch aus dem B2C-Bereich, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil da über die Jahre Geld verdient wird, und man sagt ja nicht umsonst, ne, die zweite Maschine verkauft immer der Service, und da ist ja auch ein Funken Wahrheit drin. Und sich damit zu beschäftigen, zu sagen, okay, wie kann ich meine Kundenerfahrung noch optimieren, wie kann ich die ausbauen, um eine höhere Kundenbindung zu generieren, und aus einer höheren Kundenbindung kann ich eben auch mehr Umsatz generieren. Ob es jetzt über die Ersatzteile sind, das ist der klassische Weg, oder über Upselling, Cross-Selling, über Dienstleistungen, die ich entwickle, die ich meinem Kunden anbieten kann. Ja. Das sind so Dinge, die immer mehr in den Vordergrund kommen. Das ist so, was ich in 24 schon gesehen habe.
Mhm. Meine Beobachtung dabei ist, dass es teilweise etwas schwierig ist, auch innerhalb der Unternehmen diese Sichtweise zu verankern, bei allen Stakeholdern, betroffenen Personen. Es gibt gerade in größeren Unternehmen dann oft noch so die Brille auf die internen Prozesse und die reine Effizienzfrage. Also wie kann ich die Servicefälle schneller abarbeiten, wie kann ich sie reduzieren, wie kann ich am besten noch gleichzeitig die Servicetechniker einsetzen, nebenher planen und die Reisekostenabrechnung so korrekt machen, dass alles auf einen Knopfdruck rauspurzelt. Aus unserer Sicht ja schwierig, das alles gemeinsam zu betrachten, weil es halt unterschiedliche Handlungsfelder sind und unterschiedliche Strategien und wahrscheinlich auch Systeme benötigen. Aber ich glaube auch, also zumindest spüren wir das auch in den Gesprächen mit den, ich nenne die jetzt mal böse Nachzüglern in dem Bereich, dass das auch schon deutlicher herausgearbeitet wird und dass diese Erkenntnis einsetzt. Weshalb wir ja auch gerade, ich teaser das jetzt mal an, dieses wunderbare White Paper in Arbeit haben, wo wir das mit einem Partnerunternehmen von uns noch weiter ausarbeiten und aufzeigen, wie das funktioniert. Auch da schon mal Hinweis, ne, immer schön dranbleiben bei Smart Square. Newsletter abonnieren, Webseite checken, auf LinkedIn folgen, weil das wird dann in den nächsten Wochen erscheinen und das ist bestimmt spannend zu lesen für den einen oder anderen. Ja, bringt uns auch so ein bisschen zum Thema nochmal zurückzuschauen, 2024. Was hast du, einen Großteil deiner Arbeit hast du ja mit Service Buddy zugebracht. Mit unserem Produkt in dem Bereich, nicht nur mit den individuellen Kundengesprächen und Entwicklungsprojekten, sondern auch damit da die Funktionalität weiterzuentwickeln. Was waren so die Highlights für dich? Was würdest du so jetzt aufzählen? Bam, bam, bam.
Also wir haben, also nicht nur ich alleine habe da dran gearbeitet, sondern da hat ein ganzes Team mit dran gearbeitet, was wir im Jahr fest aufgesetzt haben. Wir haben eine Lead-Developerin, die technisch vorangeht. Wir haben mehrere Entwickler da drauf sitzen und arbeiten. Und da ist schon eine Menge passiert. Und also gibt es ganz viele Highlights. Ich glaube, wir haben ein tolles Kommunikationssystem geschaffen, also zwischen Maschinenbauer und dessen Kunden, also dem Betreiber. Dass es einfach total einfach ist, in der Kommunikation dieses Ping-Pong, wie früher mit E-Mail und Bildern und irgendwelchen Daten hin und her schicken, haben wir eigentlich vereinfacht. Und dann, ja, du sagst ja immer so schön, das WhatsApp des Maschinenbaus, so ein bisschen nachempfunden und eben aber auf die Bedürfnisse angepasst. Und ja, ein Highlight ist das Video-Call-Feature, das einfach nochmal auch einen Use-Case einfach abdeckt, dass der Instandhalter beim Betreiber an der Maschine steht, ein Problem hat, es vielleicht nicht so gut erklären kann, einfach mit dem Servicetechniker im Videocall aufmachen kann, ihm das Problem zeigen, beschreiben kann und auch Dritte noch hinzunehmen kann, beim Maschinenbauer den Fachexperten hinzuziehen kann. Das ist schon ein tolles Feature. Wir haben die Plattform IoT-ready gemacht. Also es ist so, dass wir IoT-Daten aus den Maschinen empfangen können. Und da legen wir immer besonders Wert, nicht irgendwelche Daten, um irgendwelche Dashboards anzuzeigen, sondern wirklich Daten, mit denen der Service arbeiten kann. Und aus denen sich dann auch Möglichkeiten ergeben, vielleicht Umsatz zu generieren. Wie zu Trendanalysen. Ich sehe, es ist ein Bauteil, eine Temperatur verändert sich über einen Trend. Ich kann ein aktives Angebot dem Kunden unterbreichen. Und das ist so ein bisschen auch vielleicht so ein Denkmuster, was sich ändern muss. Service wird oft reaktiv verstanden, also der Kunde meldet sich mit einem Problem. Ja, das ist der reaktive Service, aber ein aktiver Service geht auch auf die Kunden zu und macht ihnen gewisse Angebote, um seine Effizienz zu steigern. Das ist ein tolles Feature, was wir da gebaut haben. Klar, Ersatzteilbestellungen sind möglich über Service Buddy und die Plattform. Und natürlich ein Highlight, muss man immer noch sagen, ist Kim, die virtuelle Service-Technikerin. Die haben wir ja auch beim Messe auch gezeigt und das hat eigentlich nur positive Rückmeldungen gegeben. Weil es auch da wieder ein Schmerzpunkt des Service, das sind diese trivialen Service-Anfälle, abnehmen kann. Und das ist eigentlich neben den Effizienzgewinn, den man da ja gewinnt, das ist so, diese eine Denkweise, aber der andere, der Kunde kann sich selber schnell helfen. Und das ist eigentlich,
Das hat eine Qualität.
Ja. Er wartet nicht auf eine Antwort vom Service, die einfach verzögert kommen muss, weil es geht einfach gar nicht anders, sondern er kann sich quasi schnell helfen. Und das ist bereitgestellt vom Maschinenbauer. Und das ist einfach eine positive Erfahrung.
Genau. Da sind wir wieder beim Thema Customer Centricity. Also für uns ist das so der Haupttrend für 2025, glaube ich, diese Kundenzentrierung, das Schauen aus der Kundenbrille und das Fragen, was liefere ich dem Kunden, ne? Genau, angetrieben durch die weiterhin angespannte Lage tatsächlich.
Ja, man muss sich so ein bisschen, glaube ich, wieder auf den Kunden fokussieren. Also zu sagen, okay, ich stecke jetzt vielleicht in Umsatzrückgängen, meine Produkte sind vielleicht nicht mehr top auf dem Market.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, den Kunden fragen ist nicht der richtige Ansatz. Wir zitieren Henry Ford. Hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Kutschen. Die Gefahr besteht natürlich auch immer. Was sagst du dazu?
Da ist immer das berühmte Zitat, was dann gesagt wird gegen Kundenbefragung. Das ist richtig, wenn man mit der Antwort aufhört. Man muss eigentlich über die Antworten genau nachdenken. Was bedeuten eigentlich schnellere Kutschen oder schnellere Pferde? Naja, da gibt es ein Bedürfnis beim Kunden, schneller, bequemer, einfacher von A nach B zu kommen. So, da kann die Lösung sein, schnellere Kutschen oder schnellere Pferde, aber es kann auch die Lösung sein, ein Automobil.
Genau.
Das. Und da muss man eigentlich ein bisschen weitergehen. Also es kommt natürlich klar darauf an, was stelle ich erstmal für Fragen. Also ich kann jetzt nicht einfach... Man muss sich genau überlegen, was man seinen Kunden fragt. Die Antworten sind nicht unbedingt sofort die Lösung, sondern die Antworten beinhalten eine mögliche Lösung. Und da muss man genau drüber nachdenken. Und das ist eigentlich das Wichtige. Kunden befragen, ja, und dann mit den Antworten muss man arbeiten. Und da muss man sich damit beschäftigen. Und da steckt meiner Meinung nach dann schon was Richtiges drin.
Wenn man Kunden fragt, dann fragt man ja Menschen und alle Menschen sind da irgendwie gleich. Das kennen wir aus der Softwareentwicklung ja schon seit vielen, vielen Jahren. Oft wird uns gesagt, welche Lösung gebraucht wird und die wird dann bestellt als Software. Die Erfahrung wiederholt sich. Es werden einem Lösungen präsentiert, die so aus dem eigenen Erfahrungsraum herauskommen, dieser Menschen, die die Lösung dann unterbreiten. Die darunter liegenden Bedürfnisse, die Needs, die Schmerzen, wie wir ja oft auch sagen, die adressiert werden sollen, die sind gar nicht ausformuliert. Und die musst du halt, das ist echt so ein bisschen wie Archäologie, ne? Du musst so schichtweise freilegen und immer weiter fragen und irgendwann dahinter kommen, was treibt jetzt wirklich an, diese Lösung designt zu haben und angefordert zu haben. Und in der Vielzahl der Fälle ist es dann ja auch so, dass du zu der Schlussfolgerung kommst, okay, Problem habe ich jetzt endlich verstanden, aber dann habe ich noch einen anderen Lösungsvorschlag und der ist dann meist auch noch ein bisschen besser. So muss man das, glaube ich, weitermachen, ne?
Und ich glaube einfach, genau, der Marktdruck, die Schwierigkeiten zwingen die Unternehmen dazu, sich wieder mehr auf den Kunden zu konzentrieren und nach Lösungen für den Kunden zu suchen. Das erwarte ich auch für 25, dass das nochmal deutlich einen Fokus gewinnt für die Unternehmen.
Ja, was heißt das für uns? Vorsätze und Pläne für 2025? Im Januar hast du dein erstes Smart Square Jahreskickoff. Bist du schon aufgeregt?
Ja, ich bin gespannt, weil ich finde, die Art und Weise, erstmal einen Kickoff zu machen, ist mir auch ein Begriff, haben wir ja früher auch so gemacht. Da haben wir eher strategische Themen präsentiert. Und das ist hier, wie ich das ja verstanden habe, etwas anders. Das finde ich ganz spannend, den Ansatz. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
Ja, also wir fangen auch mit einer Präsentation an, weil es gibt schon Dinge, die wir als Eigentümer, Geschäftsführer jetzt vorgeben hier, also die Leitplanken, sagt man ja heutzutage immer, ne? Leitplanken, Ziele, wo wir hinwollen, die generelle Marschrichtung. Einige Bereiche haben wir auch für uns schon etwas feiner ausgearbeitet, würde ich sagen. Da geht man dann auch nicht mehr in das Basisdemokratische rein oder so. Aber wir wollen schon gerne, und da fängt dann der Arbeitsteil an, wir wollen schon gerne in den Dialog gehen. Also wir wollen alle Fragen beantworten dazu, auch die kritischen, und uns erklären, also nicht rechtfertigen, sondern erklären, wie wir dazu kommen. Offen auch mit Unsicherheiten umgehen. Das kommt dann auch oft natürlich auf den Tisch. Warum macht ihr das jetzt so und nicht so rum? Und könnte das nicht auch schief gehen? Ja, klar, kann es meistens irgendwie. Und dann gibt es auch durchaus Themen, wo wir denken, da könnte man jetzt auch noch mehr auf die Mitarbeiter als Ressourcen zugreifen. Also da haben sie selber viel Meinung dazu. Da gibt es vielleicht noch Klärungsbedarf oder auch Orientierungsbedarf, was man tatsächlich möchte als Mitarbeiter oder welche Ansprüche man da mit einbringen möchte. Und da werden wir dann so Arbeitsgruppen bilden zu dem einen oder anderen Thema. Das speziell, wenn es so in einem Bereich Mitarbeiterentwicklung geht intern. Ist das zum Beispiel so. Oder auch in der Projektarbeit. Da kann man mal gesammelt aus dem letzten Jahr Projekterfahrungen, ja, alle Lessons Learned Boards, die wir gemacht haben, immer nach den Projekten, die kann man nochmal durchgehen und kann dann mal sagen, so, jetzt haben wir hier 4 oder 5 Mal die eine Lektion gelernt. Was machen wir denn jetzt mal strukturell, damit wir es jetzt zukünftig wirklich dann umsetzen in den Projekten? Und genau, die Arbeit delegiere ich ganz gerne. Hat den Vorteil, dass ich weniger habe, erstens, und zweitens, wenn es so aus der Truppe rauskommt, dann hat es natürlich auch eine andere Verankerung und wird dann auch anders gelebt, weil jeder dabei gewesen ist. Das hat eine andere Qualität, als wenn wir das jetzt aufschreiben irgendwo in einem Handbuch oder einer Richtlinie und veröffentlichen die einfach.
Ja. Naja, was ich spannend finde, ist, dass die unterschiedlichen Sichtweisen der Mitarbeiter, also jeder hat ja so seine eigene Sichtweise, hat seine Projekte gemacht, hat seine Erfahrungen in diesem Jahr gesammelt, dass die eben ja in diesem Kickoff, in diese strategischen Themen auch mit einfließen. Das finde ich ganz spannend. Und freue mich da auch drauf, daran aktiv mitarbeiten zu können. Das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend.
Ja, das musst du auch. Das ist wie alle Workshops, die wir organisieren, ne? Dann werden die Stühle weggenommen und die Filzstifte ausgeteilt. Und dann muss jeder mitmachen. Ja, ansonsten für 2025, was haben wir auf dem Schirm stehen? Also natürlich primär laufende Kundenprojekte, zahlende Kunden weiterhin perfekt bedienen, laufende Software abliefern. Service Bunny geht weiter.
Ja.
Das ist hauptsächlich dann so dein Thema,
genau,
das Produkt weiter.
Ja. Bin ich auch ganz, ganz optimistisch und freue mich drauf, dass wir Service Bunny weiterentwickeln. Wir haben noch eine Menge Punkte auf unserer Roadmap stehen, die wir entwickeln. Da wird es auch im ersten Quartal des Jahres was geben, was wir veröffentlichen werden. Da wird es aber nochmal extra was zu geben.
Genau, nicht zu viel verraten jetzt.
Nicht zu viel verraten, genau. Obwohl ich mich da schon wirklich drauf freue, dass wir das hinbekommen. Und ja, ich freue mich auf die Vermarktung. Also neues Jahr, neue Messen, neue Veranstaltungen, neue Kunden, ganz viele Gespräche führen, im Netzwerk arbeiten. Das macht mir schon richtig Freude, also auf der Ausblick da drauf. Und ja, mal sehen, was dann so an spannenden, interessanten Projekten und Netzwerken und Partnern alles sich so ergibt in diesem Jahr. Das auch 24 war da schon sehr überraschend.
Ein spannendes Spannungsfeld. Oh, viel Spannung nächstes Jahr. Ein Spannungsfeld. Was ich hochinteressant finde, ist, dass sich Individualprojekte aus dem Service Buddy heraus ergeben. Also eigentlich unser klassisches Geschäft. Wir bauen eine einmalige, komplett maßgeschneiderte Lösung, die aber auf Service Buddy Ideen und Grundsätzen basiert und auch Teile der Software verwendet. Das bringt uns dann nochmal eine ganz interessante Position, was Software Engineering angeht und Projektmanagement. Da freue ich mich sehr drauf. Da
ja, gut, dass wir Service Buddy schon sehr modular angelegt haben, weil wir dann genau das jetzt gerade so machen können. Dass wir einfach Teile rausnehmen und dann in einem Individualprojekt auf den Kunden zuschneiden können. Das ist gutes Design.
Hinterher muss es noch aus einem Guss aussehen für die Customer.
Da mache ich mir bei unseren Tech-Leads keine Sorgen, das kriegen die alle hin.
Ich werde versuchen, ein guter Chef zu sein und mich zurückzunehmen mit meinem Kontrollfetisch. Ja, genau. Networking bahnt sich einiges an. Wir haben einige neue Kontakte geknüpft, wo die Dinge jetzt auch in Strukturen gebracht werden, gemeinsame Formate, die wir rausbringen wollen. Weitere klopfen an die Tür und fragen an, ob man nicht Synergien nutzen möchte. Win-Win-Situationen sind denkbar.
Ja.
Finde ich hochspannend. Wird noch einige Gespräche geben.
Auch da wird es dann Anfang des Jahres mehrere Sachen geben, die wir bekannt machen können. Da wird sie einiges tun. Das bin ich ganz optimistisch.
Ja, das bringt mich eigentlich jetzt zum Abschluss. Der letzte Aufruf. Leute, folgt uns bei LinkedIn. Am besten noch den Newsletter abonnieren.
Genau, es gibt nämlich ab Januar einen monatlichen Newsletter von uns, von Smart Square. Einfach auf die Webseite gehen, schon mal anmelden. Dann verpasst man auch nicht die erste Ausgabe.
In diesem Sinne, komm, lass uns hier noch alles fertig machen.
Genau,
und dann schließen wir das Jahr ab.
Ich muss noch Geschenke einpacken.
Alles klar. Viel Erfolg dabei.
Ja, danke.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.